SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Heute nehmen wir mit Gudrun Müller die weibliche Seite des Saarlandes genauer unter die Lupe. Denn die Soziologin und Autorin hat sich im ganzen Saarland für ihr Buch Frauen vor Ort auf die Spurensuche nach spannenden Frauen gemacht. Frauen, die das Saarland geprägt haben, aber oft im Gegensatz zu den Männern ihrer Zeit ein Stück weit in Vergessenheit geraten sind. Das ändern wir heute mit Gudrun Müller und deswegen sage ich Hallo, Frau Müller, schön, dass Sie da sind.
Hallo und einen schönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass Sie da sind und ein bisschen, ja, wie ich gesagt habe, mit uns auf die weibliche Seite des Saarlandes gucken. Warum sind so viele Frauen, die das Land auch geprägt haben, an ganz unterschiedlichen Stellen und in ganz unterschiedlichen Positionen mehr in Vergessenheit geraten als zum Beispiel die Männer, die in dieser Zeit oder in der Zeit der Frauen gelebt haben?
Das ist schon gleich die entscheidende Frage, die ich Ihnen so auch nicht beantworten kann. Es ist allerdings ein Phänomen, das wir natürlich in vielen Bereichen haben. Also wenn man sich anguckt, allgemein die Kunst, die Literatur, man hat oft den Eindruck, es hätte dort nur Männer gegeben, was de facto nicht der Fall ist. Und genau da wollte ich sozusagen auch den Finger in die Wunde legen.
Also war mit der Grund, dass Sie gesagt haben, Mensch, es gibt so viele spannende Frauen bei uns im Land, die haben mehr Würdigung und mehr Erinnerung verdient, oder?
Genau. Also ich sag's mal so, als die Idee so Gestalt angenommen hat, war mein erster Ansatz ganz einfach, auch wirklich mal im Internet zu gucken. Es gibt viele Wikipedia-Einträge zu den einzelnen Städten und Gemeinden und da gibt es dann auch oft die Rubrik Söhne und Töchter der Stadt oder Gemeinde. Und das war dann schon auffällig, dass das wirklich überdimensional viele Söhne und manchmal sogar gar keine Tochter war. Und da dachte ich schon auch, das kann eigentlich nicht sein.
Das stimmt was nicht. Eine dieser Frauen ist zum Beispiel Margarete Bacher, die erste Sterneköchin des Saarlandes. Und ja, eine Pionierin der Sterneküche, nicht nur im Saarland, sondern darf man glaube ich auch sagen, deutschlandweit. Absolut. Viele kennen ihren Namen, aber nur wenige ihre spannende Lebensgeschichte.
Ja, definitiv. Wobei ich mich da nicht ausnehmen mag. Also auch mir war die vorher nicht bekannt. Margarete Bacher war mir natürlich bekannt. Aber dass sie wirklich eine ganz, auch eine hochemotionale Geschichte hat. Also sie ist in den 30ern geboren in Jugoslawien, in dem ehemaligen Jugoslawien, im heutigen Serbien. Sie hat auf dem Hof ihrer Großeltern mit ihrer Familie gelebt. Dann kam der Zweite Weltkrieg und der hat der Familie auch so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen. Die Großeltern wurden von Partisanen erschossen. Der Vater wurde in den Krieg eingezogen. Sie selbst, ihre Schwester und ihre Mutter wurden dann auf einen Hof zwangsdeportiert. Da ist die deutsche Abstammung der Familie Bacher auch zugeschlagen. Der Vater kam aus dem Krieg zurück und 1953 ist dann die Familie Bacher in die Bundesrepublik gekommen. Und hier hat Margarete Bacher wirklich hart gearbeitet, hat ihre Gesellen Lehre so nebenbei, sie hat in der Gastronomie gearbeitet und nebenbei ihre Gesellenlehre absolviert mit Bestnoten. Sie hat dann irgendwann bei den Eisenwerken Neunkirchen einen Vertrag unterschrieben als Beiköchin.
In der Kantine.
In der Kantine, genau. Ist aber auch innerhalb eines Jahres schon zur Chefköchin dort avanciert.
Also sieht man, was sie für eine Frau dann auch war mit
Ausstrahlung
und Willen und Können.
Sie hat dann 20 Jahre dort gearbeitet, bevor sie sich entschlossen hat, 1987 war das, glaube ich, zur Zeit der Stahlkrise, sich selbstständig zu machen. Und das finde ich auch spannend, sie hat ihr eigenes Restaurant gegründet, die Hostellerie Bacher. Und die gesamte Küchenmannschaft aus dem Casino ist mit ihr mitgegangen in die Hostellerie Bacher. Und 11 Monate später hatte sie ihren Michelin-Stern.
Sieht man mal, wie gut die Kantine da offenbar damals war, dass sie so schnell einen Stern dann erkocht haben. 2020 wurde in Neunkirchen-Kohlhof dann eine Straße nach ihr benannt. Das war aber gar nicht so einfach. Da sind wir wieder bei dem Punkt, viele Gemeinden, Städte, Ortschaften erinnern gerne an die Söhne, aber nicht so gerne an ihre Töchter.
Absolut. Also die ursprünglich angedachte Straße, die Anwohnerinnen und Anwohner können heute auf der Sandgrube auf ihre Visitenkarte drucken, weil es tatsächlich, obwohl es schon in trockenen Tüchern schien, dann doch Gegenstimmen im Stadtrat gab und man das Ganze nochmal verworfen hat. Aber im, ich glaube, Dezember 2021 ist eine andere Straße, also eine Teilstraße in der Nähe der Neunkircher Innenstadt, dann doch in Margarete-Bacher-Straße umbenannt worden.
Kaum zu glauben.
Ja.
Sie haben uns schon ein bisschen verraten, ja, was Sie angetrieben hat, das Buch zu schreiben. Trotz alledem, wie entstand die Idee und was hat ein Urlaub in Südtirol damit zu tun?
In der Tat, September 2017 war das. Wir waren in Südtirol, hatten eine wunderschöne Ferienwohnung gemietet und in dieser Ferienwohnung lagen diverse Reiseführer aus. Ein Reiseführer nannte sich Südtirol für Frauen. Mhm. Ich blätterte drin rum und fand den einfach total schön gemacht. Und das war so die Keimzelle. Als die Idee dann im Laufe des folgenden Jahres so ein bisschen konkreter wurde, habe ich dann das mit dem Reiseführer recht schnell aus den verschiedenen Gründen nochmal gelassen. Aber es blieb dieses irgendwie Saarland, Südtirol für Frauen, Saarland für Frauen. Genau das.
Also die eigene Neugierde hat Sie da ein bisschen angetrieben, mehr zu erfahren über die Frauen im Saarland.
Absolut, absolut. Ich meine, ich befasse mich ja schon länger mit Frauenthemen im weitesten Sinne, aus beruflichen, aber auch aus persönlichen Gründen.
Sie haben lange in der Frauenbibliothek auch hier gearbeitet.
In der Frauenbibliothek, im Frauenbüro der Stadt Saarbrücken. Ich durfte in Mitte der 90er Jahre auch in einer Frauenbibliothek in Paris arbeiten. Also da gibt es schon lange einen Bezug. Mhm. Genau, und ich wusste natürlich hier, Saarbrücken, Saarlouis, die sind gut aufgestellt frauenhistorisch. Es gibt hier wie da frauenspezifische Stadtrundgänge. Es gibt Publikationen schon Ende der 90er, die Saarbrückerinnen zum Beispiel. Aber darüber hinaus, da ist halt viel Brachland gewesen in meiner Wahrnehmung. Und da wollte ich hin, in diese Fläche.
Und Sie haben sich wirklich alle 52 saarländischen Städte und Gemeinden quasi vorgenommen und haben mal geguckt, ja, was es da für Frauen gab und gibt. Über 200 Frauen haben Sie, ja, ich sag's mal so, ausgegraben und gefunden. Wie schwer war es, diese Frauen zu finden?
Ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Also einige Namen hatte ich schon.
Zum Beispiel?
Ja, also natürlich dann schon hier in dem Bereich Saarbrücken. Ich wollte jetzt Saarbrücken ja auch nicht ganz draußen lassen, aber eine Katharina Weisgerber natürlich oder ja auch Lenchen Demuth war mir ein Begriff.
Aus St. Wendel. Haushälterin von Karl Marx.
Genau. Muss dazu sagen, da gab es auch noch so einen zweiten Hintergrund. Ich bin auch bei den Saarlandfrauen Referentin und habe da schon vor einigen Jahren schon mal einen Vortrag konzipiert, wo ich eine Frau aus jedem Landkreis gesammelt habe. Das war auch so um die Zeit 2016, 2017 rum. Und da hatte ich einfach schon ein paar Namen. Und dann hatte ich eine Wette mit mir selbst abgeschlossen, weil ich muss mir irgendeinen Rahmen geben und dann hole ich die 52 Städte und Gemeinden, weil ich kann ja jetzt nicht plötzlich nur mit 36 kommen oder sonst was. Also die Wette mit mir selbst, entweder ich finde für alle 52 Städte und Gemeinden was oder ich lasse es wieder. Und dann ging's los.
Und Sie haben sich wirklich gefunden für alle 52?
Ja, wobei es teils wirklich ganz, ganz unterschiedlich war. Das sieht man auch in den Kapitellängen im Buch. Bei manchen war es schwerer, bei manchen leichter. Da wäre es sicher auch interessant, vielleicht in einem zweiten Schritt in die Gemeinde direkt zu gehen, die direkten Kontakte zu suchen und vielleicht Zeitzeugen, Zeitzeuginnen zu treffen, die noch die ein oder andere Frau nennen. Ja, das war jetzt in diesem Projekt nicht mehr möglich.
Wie haben Sie die Frauen dann gefunden? Gibt es da teilweise dann eben auch noch Angehörige oder Zeitgenossen, also die erinnern auch?
Ja. Also mein erster Weg war tatsächlich ganz klassisch übers Internet. Es gibt da auch tolle Portale. Es gibt ein Portal, das sich Saarland-Biografie nennt. Es gibt die Saarland-Lese und andere. Da findet man schon mal Namen. Und wenn man schon mal einen Namen hat, dann kann man weitergraben. Und da ist zum Beispiel dann auch die Stadtbibliothek Saarbrücken mir sehr hilfreich gewesen. Die haben ein tolles regionalhistorisches Magazin. Es gibt Publikationen von historischen Vereinen, zum Beispiel die Dudweiler Geschichtswerkstatt oder der Heimatverein des Kreises St. Wendel. Und dann muss man halt graben, genau.
Und in welchen Gemeinden war es wirklich schwierig, wo Sie dachten, da jetzt eine Frau zu finden?
Also auf Anhieb fällt mir jetzt spontan Buß ein. Da habe ich mir sehr schwer getan. Manchmal merkt man das dann auch an Kapiteln, die allgemeiner sind. Da bin ich zum Beispiel auf die Buße Haushaltsschule eingegangen. Ich meine, Mädchenbildung, ein ganz spannendes Thema, das immer wieder anklingt. Aber so spontan war das was, wo ich sagen würde, da würde ich auch mal gern in die Gemeinde gehen und da weitergraben.
Was hat Sie bei Ihrer Spurensuche überrascht, Frau Müller?
Ja, also so ganz allgemein formuliert wirklich auch nochmal die Bandbreite weiblichen Lebens einfach. Also Sie haben es erwähnt, es sind über 200 porträtierte Frauen. Das sind Arbeiterinnen drunter, Gewerkschafterinnen, Geschäftsfrauen, Hebammen, Pilotinnen, Hausfrauen, Mütter. Also die ganze bildende Künstlerin, Musikerin, das war einfach nochmal enorm. Mhm. Und was mich schon auch überrascht hat, war einfach, wie zeitlos manche Themen sind. Also ich will es an zwei Beispielen bringen. Ich habe für den Stadtteil St. Johann in Saarbrücken die Katharina Margareta Heinz porträtiert. Das ist die erste und vermutlich auch einzige Grubendirektorin Preußens gewesen.
Ach Quatsch.
Also im Prinzip schon eine tolle Position. Aber was die Recherchen gezeigt haben, es gab seinerzeit genauso wie heute das Thema Gender Pay Gap, also geschlechtsabhängige Lohnlücke.
Also unterschiedliche Bezahlung
genau,
für Männer und Frauen.
Weil Katharina Margareta Heinz hat für denselben Job jährlich, ich muss es nachgucken, 894 Franken bekommen und somit 344 Franken weniger als ihre männlichen Kollegen. Und wir reden hier vom 18. Jahrhundert.
Kommt einem irgendwie bekannt vor.
Genau.
Was ich so erstaunlich finde, weil Sie gerade diese Bandbreite der Frauen ja ansprechen in den Bereichen, in denen Sie tätig waren. Den Frauen war ja damals auch unheimlich enge Grenzen gesetzt, schon allein. Ja, durch die Zeit und auch die Gesellschaft. Umso erstaunlicher dann eben auch, wie die Frauen sich durchgesetzt haben.
Absolut, absolut. Das war ja auch mit meiner Intention. Das sind für mich Vorreiterinnen. Also ich sag mal, wo wir heute stehen, das haben wir diesen Frauen zu verdanken. Wir sind noch lange nicht am Ende des Weges angekommen, aber wir sind schon sehr weit gekommen. Ich kann es an meiner eigenen Biografie ganz kurz benennen. Ich bin 1966 in einem kleinen Dorf im Saarland geboren, als katholisches Mädchen vom Lande. Aber für mich stand der Bildungsweg schon offen. Auch durch den Hintergrund eines akademischen Elternhauses. Für mich war es normal, aufs Gymnasium zu gehen, ein Studienfach zu wählen, eine freie Berufsauswahl zu haben. Meine Mutter, das stand noch im bürgerlichen Gesetzbuch bis in die 70er Jahre, die durfte nur arbeiten, wenn sie das mit ihren ehelichen Pflichten in Haushalt und Familie vereinbaren konnte. Meine Großmutter durfte überhaupt nicht arbeiten, wenn der Mann es nicht erlaubte. Also man sieht es allein schon an so einer persönlichen Biografie innerhalb von drei Generationen. Was passiert ist? Und das sind die Frauen, die dafür gekämpft haben.
Ist es mit ein Grund auch, dass Sie zum Beispiel auch ja diesen vielen saarländischen Hausfrauen und Müttern auch einen gewissen Raum in Ihrem Buch gewidmet haben?
Absolut, absolut. Sie gehören wie alle anderen. Das ist genau diese Bandbreite. Und dass ich möchte genau diesen Frauen auch wollte ich die Bühne bereiten mit diesem Buch, genau.
Gibt es Bereiche, die Ihnen jetzt aufgefallen sind, wo Sie sagen, da haben Frauen ja das Saarland mit seiner Grenzregion und mit seiner wechselhaften Geschichte besonders geprägt?
Ein Schwerpunkt im Buch macht sicher die Zeit wirklich zwischen 1933 und 1935, diese kleine zeitliche Lücke, als zum Beispiel viele Widerstandskämpferinnen, Sozialistinnen, Kommunistinnen auch aus dem Reich ins Saarland kamen, weil es hier noch ein wenig ein anderer Wind wehte bis zur Saarabstimmung 1935.
Also im Reich die Nazis schon die Macht übernommen hatten, 1933,
genau.
Und eben im Saarland noch ein bisschen mehr Freiheit auch war.
Genau, man noch etwas mehr Widerstand leisten konnte. Und da sind dann auch wirklich hier Frauen wie Johanna Kirschner, Maria Juchas zu nennen, Käthe Fey, die Widerstandskämpferin, Lenchen Weber etc. Frauen aus dem Saarland, aber eben auch die aus dem Reich ins Saarland kamen und hier einfach Unterschlupf gefunden haben, bevor sie dann leider 1935 auch mehrheitlich weiter flüchten mussten. Aber das ist natürlich ein ganz spannendes Zeitkapitel, das auch einen gewissen Rahmen, größeren Rahmen in meinem Buch einnimmt, die ganzen Widerstandskämpferinnen hier.
Wenn man durch Ihr Buch blättert, fällt auf, ja, dass ein Großteil der Frauen, man kann fast sagen 99% der Frauen, die Sie da porträtieren, bereits verstorben sind.
Ja, es ging mir um diese Vorreiterin. Mhm. Ich sag mal so.
Also da sind wir wieder da.
Genau, genau. Gott sei Dank ist es so, dass es mir heute schwer fallen würde, irgendwo die Erste zu sein. Ich sage betont Gott sei Dank, weil das waren diese Frauen. Das sind die Vorreiterinnen, wie ich schon erwähnt habe, die dafür gesorgt haben, dass wir Frauen heute da stehen, wo wir stehen. Und insofern war das der Hauptgrund für mich. Und das sind eben auch leider die vergessenen Frauen.
Und die nicht so bekannt sind. Eine Frau, die Ihnen begegnet sind und die Sie auf besondere Weise ins Herz geschlossen haben, haben Sie mir verraten, ist Madame Buschella aus dem Landkreis Merzig-Wadern. Was hat die für eine Geschichte und warum haben Sie die so ins Herz geschlossen?
Erstens finde ich sie einfach eine irre Frau. Also man muss dazu sagen, ihr eigentlicher Name ist Margarete Gussontier. Sie ist 1899 in Merzig in Honsrath geboren. Und sie hat eine überregionale Bekanntheit bekommen, weil sie den entscheidenden Hinweis zur Aufdeckung der sogenannten Lebacher Soldatenmorde gegeben hat. Mhm. Sie war zu dem Zeitpunkt, also wir reden von dem Jahr 1969, als zwei junge Männer das Munitionslager in Lebach der Bundeswehr überfallen haben und drei der fünf diensthabenden Wachsoldaten ermordet haben. Ein vierter ist später seinen Verletzungen noch erlegen. Und sie hat tatsächlich, sie war zu der Zeit in Remagen eine regionale Berühmtheit als Wahrsagerin. Genau. Und diese Gabe, das muss man noch dazu sagen, diese Gabe der Wahrsagerei, die hat sie für sich entdeckt, weil sie den Tod ihres Bruders vorausgesagt hat oder wusste. Der ist beim Reinigen der väterlichen Pistole tödlich verunglückt. Da war sie selbst 8 Jahre alt. Sie ist dann auch das Jugendamt hat sie aus ihrer Familie, eine Sinti-Familie, herausgenommen und sie ist bei den Borromäerinnen in St. Wendel aufgewachsen. Und dann, wie gesagt, Ende der 60er Jahre, dieser Soldatenmord von Lebach. Und sie selbst war zu der Zeit als Wahrsagerin, hatte sie eine Praxis in Remagen. Und bei ihr gingen viele in- und ausländische Politiker ein und aus und Prominente. Und bevor diese zwei jungen Männer aus der Pfalz, die das Munitionslager überfallen hatten, um mit dem Waffengeld zu erpressen, bevor sie diese schreckliche Idee hatten, hatten sie vorher die Idee, Madame Buchella oder Buchella, ich weiß gar nicht genau, wie man sie ausspricht, zu entführen und zu erpressen, intime Details ihrer Kunden, Kundinnen zu erfahren, um diese zu erpressen. Aber diese irre Frau dachte schon, dieser seltsame Dr. Sado, so nannte einer der beiden sich und sein Sekretär, angeblich im Namen der ehemaligen Kaiserin Soraya unterwegs. Naja, lassen wir es lieber.
Sie ist mit denen Geschichte.
Nirgendwo hingefahren, hat das Kfz-Zeichen von ihnen immerhin geistesgegenwärtig aufnotiert. Und das war der entscheidende Hinweis später, als der Soldatenmord in Aktenzeichen XYZ nochmal aufs Tapet kam.
Mhm, ja. Weil eben der Name dann wieder auftaucht.
Genau, in dem Zusammenhang mit der Tat stand ein Erpressertelegramm unterzeichnet mit Dr. Sado. Und da ist Margarete Gussontier hellhörig geworden. Also ganz helle waren die zwei Täter natürlich auch nicht, muss man sagen, so schlimm das alles war.
Aber eine unglaubliche Geschichte. Ja. Sie haben vorhin die Grubendirektorin angesprochen aus St. Johann, was ja auch eine unglaubliche Geschichte ist, dass eine Frau in der damaligen Zeit so eine Position dann eben auch einnehmen konnte und ausgefüllt hat. Frauen haben teilweise auch unter Tage im Bergbau gearbeitet, habe ich jetzt erfahren durch Sie.
Ja, da gibt es auch eine ganz gute, da konnte ich mich auf einen ganz guten Artikel auch, der sich speziell mit Duttweiler Gruben auseinandersetzte, recherchieren, genau. Und es ist halt typisch, sag ich mal, das kann man in der Geschichte auch immer wieder verfolgen. Wenn Not an der Frau war, also sprich Kriegszeiten, Männer fehlten, weil sie an der Front waren, dann konnten Frauen ohne Probleme unter Tage arbeiten, in Eisenhütten werken etc. Und wenn die Männer zurückkamen, war es für die Frauen auch an der Zeit wieder zurück an Heim und Herd zu kehren. Also es ist auch so ein wiederkehrendes Moment einfach.
Eine dieser Frauen, Frau Müller, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist oder deren Geschichte nicht viele Saarländerinnen und Saarländer kennen, ist Monika Schwenn aus Lebach. Sie wurde vom Vietcong entführt und war jahrelang in deren Händen. Wie kam es dazu?
Ja, eine ganz besondere Geschichte für mich auch. Also Monika Schwinn ist in den Anfang der 1970er Jahre als junge Krankenschwester für die Malteser, der Malteser Hilfswerk, nach Vietnam gegangen. Zusammen mit anderen. Es war auch eine junge Frau aus Namborn zum Beispiel dabei, da habe ich jetzt den Namen gerade nicht präsent, aber auf jeden Fall, die waren dann dort und sind tatsächlich vom Vietcong entführt worden. Insgesamt 4 Frauen, ein Mann, ein Arzt war auch dabei und die waren knapp 5 Jahre in Gefangenschaft und nur 2 dieser 5 Menschen haben überlebt, nämlich Monika Schwinn und dieser Arzt. Die beiden haben das später auch in einem Buch verarbeitet. Monika Schwinn ist dann zurückgekehrt, hat hier versucht, nochmal Fuß zu fassen, was ihr ja mehr oder weniger gelungen ist. Sie ist aber dann tatsächlich auch nicht wirklich sehr alt geworden. Sie ist, glaube ich, irgendwie mit Mitte 50 relativ vergessen gestorben, ja.
Und eine Frau, die auch ja in die Welt gezogen ist und die Sie auf besondere Art auch ins Herz geschlossen haben, ist die Appleburnerin bzw. aus Humus die Ärztin Johanna Davis-Ziegler. Sie hat ja bis zu ihrem Tod 2015 in Simbabwe gelebt. Warum haben Sie die so in Ihr Herz geschlossen?
Ja, finde ich auch eine besondere Frau. Sie hat sehr früh gewusst, was sie werden will, nämlich Missionsärztin in Afrika. Und zwar war ihr Vorbild wiederum die deutsche Missionsärztin Dr. Martha Ditton. Sie hat schon als Kind wohl ein Bild von dieser Ärztin gesehen, hoch zu Ross in Afrika, genau. Und sie hat dann Medizin studiert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war es aber schwierig für sie, Deutschland zu verlassen. Aber eine Frau wie Johanna Ziegler hat sich davon nicht abhalten lassen. Sie hat dann kurzerhand den Schwager ihrer Tante geheiratet, einen Mr. Davis. Sie hat wohl schon auch in mehreren Interviews betont, das war schon eine Zweckgemeinschaft, weil dadurch hat sie einen britischen Pass bekommen und ist dann tatsächlich 1948 in dem damaligen Rhodesien, heute Simbabwe, gelandet, in Anführungsstrichen, und hat dort ein Hospital aufgebaut.
Ja. Das viele Saarländerinnen und Saarländer auch heute noch kennen, das St. Luke's Hospital, wo heute noch immer Hans Schales lebt, der Arzt aus dem Saarland.
Genau.
Ich durfte Hans Schales vor ein paar Jahren, 2014, vor knapp 10 Jahren, für eine Reportage besuchen. Und witzigerweise haben wir Frau Ziegler damals auch getroffen. Die Geschichte mit Herrn Davis hat sie nicht verraten, aber auch mit ihrem hochbetagten Alter war sie ja noch sehr neugierig und man konnte merken, was sie für ein spannendes Leben hatte. Also eine tolle Frau, eine tolle Saarländerin.
Absolut.
Ja, und ein Name, den schon viele auch gehört haben und der auch bei uns immer wieder im Programm auftaucht, auch gerade diese Tage, ist Berta Bruch, nämlich vom Berta Bruch Tierheim in Saarbrücken. Auch diese Frau hat eine spannende Geschichte.
Ja, Berta Bruch ist die Tochter von Caroline Bruch aus einer Bierbrauer-Dynastie. Berta Bruch selbst ist Künstlerin, wobei sie auch das Schicksal vieler teilt, dass sie keine offizielle Ausbildung machen konnte. Sie hat aber Zeit ihres Lebens gemalt, sie hat privaten Unterricht genommen, was ihr aufgrund der Vermögensverhältnisse ihrer Familie auch möglich war. Sie hat unter anderem den Saarbrücker Kunsthistoriker Karl Lohmeier porträtiert, der auch voller Bedauern feststellte, dass es schade sei, dass sie nur aus Liebhaberei male. Man kann ihn nicht mehr fragen, ob er das jetzt ernst gemeint hat, weil es war für sie auch ein, ja, eben, es war ihr verwehrt, darüber hinaus zu arbeiten. Aber sie hat gemalt und sie hat Tiere geliebt und hat tatsächlich dem Berta Bruch Tierheim ihren Namen gegeben.
6 Jahre haben Sie an Ihrem Buch gearbeitet und sich da richtig ja reingegraben und recherchiert, um Frauen zu finden, die das Saarland auf besondere Art und Weise geprägt haben und vielleicht ein Stück weit in Vergessenheit geraten sind. Welche bisher eher unbekannte Frau ist Ihnen dabei begegnet?
Viele für mich unbekannte Frauen und vor allem auch Frauen, wo ich gar nicht wusste, dass es einen Bezug zum Saarland gab. Also zum Beispiel war ich sehr überrascht. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich sicherlich noch an die Serie Lindenstraße. Mhm. Und da spielte zum Beispiel Tilly Breidenbach die Rolle der Lydia Nolte, schlesischer Landadel. Über Jahre hat sie die Serie mitgeprägt.
Stimmt,
sie wohnte in der Lindenstraße mit ihrer Tochter Bertha. Es war kein einfaches Mutter-Tochter-Verhältnis. Ja, also ich habe auch die Anfänge der Lindenstraße verfolgt und Lydia Nolte verfolgt. Und mir wäre im Traum nicht eingefallen, dass Lydia Nolte alias Tilly Breidenbach 1910 in Völklingen geboren wurde.
Ach Quatsch.
Ja, eine gebürtige Völklingerin, die es bis nach München in die Lindenstraße geschafft hat.
Ja, eine witzige und spannende Geschichte. Sie haben ja erzählt, in den 6 Jahren, in denen Sie sich damit beschäftigt haben, mit dem Thema, haben Sie häufig auch viele tolle Geschichten erlebt. Was kommt Ihnen da zum Beispiel in den Sinn auch?
Ja, ich muss dann nochmal vielleicht zurückkehren auch zu der Madame Buchella, meiner Wahrsagerin. Das war auch eine der ersten Geschichten, die ich hatte. Da gab es aber auch einen persönlichen Bezug dazu, weil es tatsächlich so war. 1969, wie gesagt, ist diese schreckliche Tat passiert. Und einer der getöteten Soldaten lebte zu der Zeit mit seiner Familie in meinem späteren Elternhaus. Das heißt, mit dieser Geschichte bin ich auch ein Stück weit aufgewachsen. Mhm. Wobei dann die Madame Buchella später dazu kam.
Ja. Zeigt sich nochmal, wie klein das Saarland ist.
Absolut.
Die Frauen, die bei Ihnen begegnet sind, ja bei der Arbeit an Ihrem Buch, die haben oft interessante Lebensläufe, wie wir das heute Abend von Ihnen gehört haben, aber oft auch dramatische Lebensläufe. Gibt es Frauen, die ja das Saarland gerade auch in seiner wechselvollen Geschichte besonders geprägt haben?
Also was man über alle Biografien hinweg sagen kann, ist natürlich, dass die Biografien widerspiegeln die Geschichte des Saarlandes. Nicht nur die Grenzregion, sondern insgesamt das Land ist ein eher ärmeres Land gewesen. Es musste viel gearbeitet werden für Frauen, auch für Hausfrauen, Mütter. War es in der Vergangenheit immer notwendig für die Generation meiner Großmütter zu arbeiten, Nebenerwerbslandwirtschaft. Es war ein oft hartes Leben für Männer und Frauen. Frauen hatten damals wie heute oft dann diese Doppel- oder Dreifachbelastung auch zu stemmen.
Das kann man dann eben ja auch daraus ablesen, was Sie entdeckt haben. Eine Frau, die vielen Saarländerinnen und Saarländern in Erinnerung geblieben ist, schreiben Sie, ist die Bösmadame. Eine pflichtbewusste Zöllnerin aus Saarhölzbach. Was hat es mit der auf sich?
Da hatte ich halt auch eine wunderbare Geschichte in dem Zusammenhang. Eine Freundin von mir, die eine frühere Kollegin, die schon etwas älter ist, Anfang 80, in dem Fall wirklich eine Zeitzeugin war und mir erzählte, diese sogenannte Bösmadame, eine Zöllnerin in Saarhölzbach, das war ja zur Zeit des Zweiten Weltkriegs eine Zollstation für das unter französischer Verwaltung stehende Saarland, die hat also wirklich Angst und Schrecken verbreitet. Und meine Freundin erinnerte sich als Kind mit ihrer Mutter und ihrem Onkel unterwegs gewesen zu sein und dann wirklich ist ihre Mutter von der Bösmadame festgehalten worden und sie als kleines Kind wurde mit dem Onkel nach Hause geschickt, am ganzen Leib zitternd vor Angst und eine Geschichte, die sie heute mit Anfang 80 nicht vergessen hat.
Also die offenbar die Leute da an der Grenze gefilzt hat, oder?
Genau.
Sie haben uns schon verraten, Sie sind selbst Saarländerin, in Nalbach geboren, leben aber seit 30 Jahren in Saarbrücken, wo Sie auch Soziologie studiert haben. Das Thema Frauen bzw. die Stellung der Frau in der Gesellschaft beschäftigt Sie schon länger. Sie haben fürs Frauenbüro gearbeitet, später auch an der Uni und heute sind Sie Lektorin für Wissenschaftsliteratur. In Ihrer Lebensgeschichte, was würden Sie sagen, welche saarländischen Frauen waren Ihre Vorbilder und haben Sie auf besondere Weise geprägt?
Also in meinem Soziologiestudium in Saarbrücken tatsächlich von 1985 bis 1990, da bin ich konkret so mit dem Thema auch Frauenbewegung konfrontiert worden, in Anführungszeichen. Aber natürlich haben so gesehen meine Mutter und meine Großmutter mich als allererstes geprägt. Meine Großmutter, ihr Mann ist im Krieg geblieben, sie hatte eine Tochter, sie hatte keine Ausbildung, nichts und hat sich und ihre Tochter großgezogen unter widrigsten Verhältnissen. Sie hat alle Arbeit angenommen, die es gab. Sie hat mit ihrer eigenen Händekraft ein Haus gebaut für sich und ihre Tochter, in dem wir dann auch später die nächste Generation schon die ersten Lebensjahre verbracht haben. Das hat mich natürlich geprägt. Meine Mutter selbst, sie hat 4 Kinder großgezogen. Auch ihre Bildungsmöglichkeiten waren beschränkt, aber ihre eigene Mutter, also meine Großmutter, hat dafür gesorgt, dass sie eine Ausbildung bekommen hat, was auch noch gar nicht so selbstverständlich war für diese Generation. Auch das waren meine ersten Prägungen.
Starke Frauen, dann eben auch in der Familie.
Absolut, absolut.
Sie haben sich jetzt sehr intensiv mit den Geschichten der saarländischen Frauen beschäftigt. Was für eine Beziehung haben Sie da über die Jahre da auch zu den Frauen entwickelt? Wahrscheinlich eine enge, stelle ich mir vor.
Ja. Teilweise sind es wirklich Freundinnen geworden, wenn man sich so lange mit den einzelnen Frauen beschäftigt. Das ist schon eine besondere Beziehung, ja.
Das glaube ich. Eine spannende Frau, die Ihnen auch begegnet ist, ist Therese Zenz, die einzige saarländische Weltmeisterin.
Genau, in diesem kurzen Zeitfenster, auch das wieder die besondere Geschichte des Saarlandes. Genau, wir konnten sogar eine Weltmeisterin stellen, Therese Zenz, die bei Willeroy & Boch gearbeitet hat und sich wirklich auch ihre Trainingszeiten aus den Rippen schneiden musste.
Kajak und dann, ist sie gefahren, ne?
Genau, und dann wirklich da zur Weltmeisterin wurde. Und es gab ja vor etlichen Jahren im Historischen Museum eine tolle Ausstellung, ich glaube 100 Prominente hieß es, und da ist ja ihr Kajak war ja ausgestellt und es lebte Geschichte, dieses Exponat. Ja.
Konnte man sehen, dass das Kajak mit ihr dann viel erlebt hat.
Absolut, ja.
Wahrscheinlich hätten Sie noch mehr Frauen in das Buch packen können oder waren es jetzt diese 200, die Sie durch viel Arbeit und Recherche gefunden haben.
Also in den Hochburgen, Saarlouis, Saarbrücken, wir hatten es am Anfang schon erwähnt, wo Frauen schon viel unterwegs sind und in der Historie gegraben haben, da hätte man sicher noch mehr Frauen erwähnen können, die aber eben schon an anderer Stelle erwähnt sind, weshalb ich darauf verweise, zum Beispiel auf die Publikation Hall of Fame aus Saarlouis vom Arbeitskreis dort. Da sind dann noch weitere Frauen genannt. Aber in der Fläche selbst habe ich schon, also für mich jetzt das rausgegraben, was da zu graben war. Aber es gibt sicherlich noch viele Frauen, die, ja, vielleicht wird ja noch die ein oder andere genannt heute.
Bei uns haben sich ein paar Hörerinnen und Hörer gemeldet, die eben auch ja auf Frauen hingewiesen haben. Häufig Frauen, die eben auch in den 30er Jahren dieser besonderen Zeit des Saarlandes eine Fluchtgeschichte auch haben. Wurden häufiger Geschichten an sie herangetragen auch?
Weniger. Das hat auch mit der Entstehungszeit des Buches zu tun. Es ist tatsächlich wesentlich auch in den legendären Corona-Jahren entstanden. Das heißt, da gab es auch gar nicht so viele Möglichkeiten des Kontaktes. Also da lief halt wirklich viel über Arbeit, über das Internet, über die Archive und Magazine. Aber so der direkte, das wäre eigentlich auch eine schöne Idee für ein Folgeband, dass man in den direkten Kontakt kommt mit einzelnen Gemeinden und Städten.
Frau Müller, zum Schluss lassen Sie uns mal gucken. Wie ist es heute? Welche Rolle spielen Frauen heute im Saarland? Und wo stehen wir auch, wenn wir auf die Entwicklung gucken?
Ja, ich sag mal so, hoffentlich spielen sie die Rolle, die sie spielen wollen. Das wäre mir das Wichtigste, dass wir einfach, es geht nicht darum, ein bestimmtes Lebensmodell oder einen Lebensentwurf zu protegieren. Aber es geht darum, dass wir Männer und Frauen, Frauen und Männer, die Möglichkeit haben, das zu machen, was wir machen wollen. Mhm. Und da sind wir ein gutes Stück hin, aber es fehlt auch noch ein Stück des Weges.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt da häufig auch eine große Rolle.
Absolut. Und da wäre mein erster Wunsch schon mal, dass wir, wenn wir von Vereinbarkeit von Familie und Beruf reden, nicht implizit meinen Vereinbarkeit von Frauenerwerbstätigkeit und Beruf, sondern wirklich von Familie und Beruf. Also das weiterfassen. Es ist nicht immer die Sache der Frauen, Beruf und Familie zu vereinbaren. Es ist die Aufgabe von Familie und der Arbeitswelt. Die muss sich natürlich auch ändern.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, viele junge Väter haben auch Lust, eine größere Rolle zu spielen, wenn es um die Betreuung geht oder in der Familie.
Glaube ich auch, ja.
Aber viele Unternehmen sind da teilweise noch gar nicht so offen, was man mitbekommt, dass ja die Elternzeit dann vielleicht gar nicht so lange möglich ist, wie sich das junge Väter und Männer auch wünschen.
Genau, da ist noch sehr viel konservatives Denken, glaube ich, unterwegs. Ja.
Ja, in unserem Gespräch haben wir auch gemerkt, dass Frauen häufig auch in der Politik im Saarland eine Rolle gespielt haben. Wir haben ja auch mit Frau Rehlinger, mit Anke Rehlinger schon nach Annegret Kramp-Karrenbauer bereits die zweite Ministerpräsidentin.
Ja.
Auf kommunaler Ebene sieht es da ein bisschen anders aus. An der Spitze von den 42 Städten und Gemeinden im Saarland.
52
Städten und Gemeinden, Entschuldigung, im Saarland. Gibt es nur 4 Bürgermeisterinnen. Also da ist noch Luft nach oben.
Da ist ganz viel Luft nach oben und es gab auch nur eine Oberbürgermeisterin bislang in Saarbrücken. Mhm. Charlotte Fritz, ne? Genau.
Was meinen Sie, womit hängt es zusammen auch mit dem Thema Vereinbarkeit und Familie?
Ganz sicher. Um dorthin zu kommen, muss man viel Zeit investieren, auch viel Zeit gerade in Abendstunden, wo man dann tatsächlich vielleicht mit familiären Verpflichtungen zu tun hat. Da gibt es sicher viele Gründe für, ja. Mhm.
Wie hat sich Ihr Blick jetzt über die Zeit, in denen Sie sich mit den Frauen beschäftigt hat, auf die Frauen im Saarland verändert? Und welche Frau hat Sie vielleicht auch besonders beeindruckt?
Ja, also wie es am Anfang ja angeklungen ist, beschäftige ich mich schon lange mit der Stellung der Frau in der Gesellschaft. Und es war mir natürlich in der Theorie bewusst, dass gerade unsere Vorreiterinnen, die Frauen früherer Generationen, es sehr viel schwerer noch hatten, ja, ihr Leben zu leben. Aber in der Arbeit im Buch, mit dem Buch ist mir dann aufgefallen, dass hinter dieser Theorie so ganz konkrete Frauenbiografien sichtbar werden. Und das hat dann schon nochmal eine andere Qualität, was mich auch sehr, sehr berührt hat. Und ja, vielleicht darf ich abschließend wirklich auch noch Esther Bejarano erwähnen, die mich sehr, sehr, deren Geschichte mich sehr, sehr berührt hat. Sie ist ja erst vor kurzem, letztes Jahr, glaube ich, erst gestorben. Eine Auschwitz-Überlebende, der die Musik das Leben gerettet hat. Und sie ist geboren in Saarlouis. Und was ich an ihrer Geschichte auch so toll fand, sie ist in den 1960er Jahren zurück gekommen oder mit ihrer Familie. Sie hat nach dem Krieg, nachdem sie Auschwitz überlebt hat, ist sie nach Israel zu ihrer ältesten Schwester gegangen, hat dort gelebt, hat dort geheiratet, Kinder bekommen. Die Familie ist 1963, glaube ich, in die Bundesrepublik gekommen. Sie hat dann nochmal Saloui besucht. Sie hat später in Hamburg gelebt, aber sie hat ihrer Familie den Ort gezeigt, in dem sie geboren und aufgewachsen ist. Und sie hat, als sie dann 2014 war das, glaube ich, die Ehrenbürgerrechte von Saloui, der Stadt Saloui bekommen hat, auch ganz, ganz, ganz berührend gesagt, sie liebt diese Stadt und sie kehrt immer wieder gern dorthin zurück. Aber sie hätte nicht dort leben können, in der Stadt, in der sie mit ihren Eltern und ihren Geschwistern als kleines Kind lebte. Ihre Eltern haben den Nationalsozialismus nicht überlebt. Aber sie hat auch ein Stück weit verziehen und sie hat bis zu ihrem Lebensende von den Gräuel erzählt, gerade auch in Schulen. Eine tolle Frau.
Eine tolle Frau mit einer besonderen Geschichte. Vielen Dank, dass Sie die Geschichten dieser besonderen saarländischen Frauen heute Abend mit uns geteilt haben. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.